Und denn, man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns herum immer wieder gepredigt wird, und zwar nicht von Einzelnen, sondern von der Masse. In Zeitungen und Enzyklopädien, auf Schulungen und Universitäten, überall ist der Irrtum obenauf, und es ist ihm wohl und behaglich im Gefühl der Majorität, die auf seiner Seite ist. Johann Wolfgang Goethe am 16. Dezember 1828. Unter diesem Motto möchte ich hiermit einen Ausschnitt aus dem Buch von Professor Dr. Peter Joda zu Gehör bringen. Ein medizinischer Insider packt aus. Eine ausdrückliche Genehmigung des Sensei Verlages liegt vor. Das Buch ist im Handel für 14,90 Euro erhältlich. Einleitung. Bin ich ein Verräter? Diese Frage hat sich in den letzten Tagen mehr und mehr in meinem Gehirn festgesetzt. Obwohl ich die Erlaubnis, dieses Buch zu schreiben, von unserem Clubvorstand eingeholt habe, komme ich mir manchmal vor wie ein Verräter. Andererseits ist da dieser unglaubliche Druck in mir, Ihnen all das Erlebte der letzten Jahre mitzuteilen, damit Sie nicht das gleiche Schicksal ereilt wie die vielen kranken Menschen, die immer noch an das Gute in der Medizin glauben. Sie werden diesen Satz am Anfang des Buches noch nicht verstehen, aber mir ist es trotzdem wichtig, Ihnen schon jetzt mitzuteilen, dass ich es mir nicht einfach gemacht habe. Deshalb möchte ich Sie auch gleich warnen. Sollten Sie zu der Gruppe von Menschen gehören, die Ihr Leben nicht ändern wollen, dann legen Sie das Buch spätestens nach dem ersten Kapitel zur Seite und verschenken es an jemanden, von dem Sie glauben, dass diese Person eine Änderung nötig hat bzw. offen für Änderungen ist. Nachdem Sie dieses Buch gelesen haben, ist es nicht mehr möglich, so weiterzuleben wie bisher. Vergleichen Sie es mit einer Frau, die gerade erfahren hat, dass sie schwanger ist. Egal, ob sie das Kind bis zur Geburt austrägt oder eine Schwangerschaftsunterbrechung vornimmt, ihr Leben wird sich auf jeden Fall durch diese Nachricht verändern. Und genau dasselbe wird Ihnen passieren. Nach dem Studium dieses Buches können Sie vielleicht eine Zeit lang das Gelesene verdrängen, doch innerhalb weniger Tage oder Wochen werden meine Worte Ihre Verdrängungsmaßnahmen beiseite schieben und Sie werden sich Ihres Tuns bewusst. Hoffentlich werden Sie beim Lesen dieses Buches des Öfteren denken, kann das denn wirklich wahr sein? Denn nur dann ist es mir gelungen, weshalb ich dieses Buch geschrieben habe, nämlich Sie zum Nachdenken über die Welt und über das medizinische System im Besonderen anzuregen. Wir sind inzwischen am Ende der Sackgasse angekommen und es ist Zeit für große Veränderungen. Dass Ihnen allen von den Politikern Bekannte hier und dort ein bisschen was ändern, reicht schon lange nicht mehr. Immer mehr Menschen sterben an Herzerkrankungen und an Krebs. Die Bevölkerungsexplosion stellt uns heute schon vor ziemlich unlösbare Probleme und von der zunehmenden Angst im Allgemeinen, Terrorismus und so weiter, möchte ich hier erst gar nicht anfangen zu reden. Was wir dringend benötigen, sind mutige Menschen, die bereit sind, andere Wege nicht nur zu denken, sondern auch zu gehen. Einzelne dieser Menschen haben schon immer die Welt positiv verändert. Doch in einer Umgebung, in der die Angst anstatt die Liebe das dominierende Gefühl ist, muss man die mutigen Menschen mit der Lupe suchen. Es scheint fast der Fall zu sein, dass die Mutigen ein Opfer der Zivilisation geworden sind. Doch ich glaube an Sie. Ich glaube daran, dass es kein Zufall ist, dass ausgerechnet Sie mein Buch in den Händen halten und dass unter meinen Lesern nicht nur ein Mutiger, sondern gleich tausende mutiger Menschen bereit dazu sind, Verantwortung für sich und zukünftige Generationen zu übernehmen. Enttäuschen Sie mich nicht. Stehen Sie auf und haben Sie, genau wie ich, den Mut, alles hinter sich zu lassen, im Interesse von Milliarden von Menschen auf diesem Planeten. Und wer weiß, vielleicht sogar darüber hinaus. Ich vertraue Ihnen und bin mir ganz sicher, wenn Sie die in diesem Buch beschriebenen Systeme einmal verstanden haben, dann wird es für Sie sowieso kein Zurück in Ihren normalen Alltag geben. Und Sie werden es auch nicht mehr wollen. Während ich hier in Tsimshian auf das Leben der Northern Road schaue, denken sich andere Personen neue Systeme aus, um uns alle schön in der Spur zu halten, wie es mein Freund Timothy immer so nett ausdrückt. Dank dieses Buches haben Sie jetzt jedoch die Chance, selbst zu entscheiden, ob Sie in Ihrer Spur bleiben möchten oder sich auf den Weg machen in ein neues und glücklicheres Leben. Ihr Peter Joda, Hongkong 2007. Timothy's Story. Timothy Borden kommt morgen persönlich in den Club. Kaum waren diese Worte in der Clubbibliothek ausgesprochen, ging ein Raunen durch den Raum und kurz darauf herrschte ein heilloses Durcheinander, da sich anscheinend jeder mit jedem gleichzeitig unterhielt. Ich war wohl der Einzige, dem dieser Name nichts sagte, und als Hermann mein Gesicht sah, erzählte er mir Timothys Geschichte, die einerseits so unglaublich ist und andererseits können wir jeden Tag die Ereignisse seiner früheren Arbeit bzw. die seiner Nachfolger im Fernsehen oder in anderen Medien sehen. Timothy ist heute einer meiner besten Freunde und wir treffen uns immer wieder, vor allem in seiner neuen Wahlheimat in Asien. Wer ist Timothy und was macht ihn so einzigartig? Dies lässt sich nicht in wenigen Worten erklären und so beginne ich seine Lebensgeschichte vor mehr als 50 Jahren. Damals war Tim, wie ihn außer seiner Mutter eigentlich alle nennen, noch ein kleiner Junge, der jedoch durch seine außergewöhnlichen Begabungen recht schnell auffiel. Er konnte schon als Dreijähriger lesen und kurze Zeit später überraschte er nicht nur seine Eltern mit seinem fotografischen Gedächtnis und seiner unglaublichen Auffassungsgabe. So war es nicht verwunderlich, dass Tim mit 6 Jahren in eine Hochschule für Hochbegabte kam und selbst dort über Jahre hinaus der Klassenprimus war. Doch solch ein Dasein hat auch seine Schattenseiten und genau wie an jeder anderen Schule sind Klassenbeste nicht immer die beliebtesten. Dieses Schicksal ereilte auch den kleinen Timothy und als er 14 war, traf ihn dies sehr hart. Denn seine Triebe waren die gleichen wie bei jedem 14-Jährigen und wen wundert es, er verliebte sich natürlich nicht in eine Klassenkameradin, sondern gleich unsterblich in eine neue Lehrerin, die versuchte, Timothy besser in die Klassengemeinschaft zu integrieren. Aus diesem Grund kümmerte sie sich etwas mehr um ihn, was Timothy jedoch deutlich anders auffasste. Mit der Zeit entging dies natürlich auch der Lehrerin nicht mehr und sie bat Timothy deshalb zu einem Gespräch, in dem sie ihm erklärte, dass sie schon liiert sei und außerdem gedenke, bald zu heiraten. Jeder von uns, der als Teenager einmal unsterblich verliebt war, kann sich einigermaßen vorstellen, welche Qualen Timothy durchlebte. Ein Satz der Lehrerin blieb ihm für immer im Gedächtnis. Mein Mann ist ein sehr reicher Mann und ich werde die Schule sehr bald verlassen, weil er nicht möchte, dass ich weiterhin als Lehrerin arbeite. Timothy lernte aus diesem für ihn sehr wichtigen Satz 2 Dinge. Erstens, nur mit viel Geld bekommt man die Frau, die man begehrt. Und zweitens, man kann auch noch bestimmen, was diese Frau arbeitet. Timothy stellte sich in seinen jugendlichen Gedanken die verrücktesten Dinge vor. Auf jeden Fall war Timothy seit diesem Tag nur noch von der Idee besessen, reich, sehr reich zu werden. Und während viele seiner Mitschüler vorzeitig zu studieren begannen, nahm Timothy das Angebot einer Marketingfirma an, um für diese zu arbeiten. Ich möchte Sie nicht zu sehr mit Timothys beruflichem Werdegang langweilen, aber es ist wichtig zu verstehen, was einen jungen, hochbegabten Jungen antreibt, zuerst einer der erfolgreichsten Marketingmanager zu werden und später über Leichen zu gehen. Er war gerade einmal 24 Jahre alt, hatte seine eigene Firma, war Multimillionär und nichts anderes als eine Denkfabrik, die den ganzen Tag Einfälle produzierte, wie man andere Menschen über Werbung beeinflussen und betrügen kann. Seine Ideen waren genial, doch er war nicht sehr bekannt, da er immer noch die Öffentlichkeit scheute und immer andere zu repräsentativen Events sandte. Nicht einmal alle seine Mitarbeiter bekamen ihn zu Gesicht. Dann bekam er eines Tages eine Einladung einer ihm unbekannten Firma, in welcher man ihm anbot, ihn mit einem Privatjet nach Hawaii zu fliegen, zu einem Meeting für eine weltweit bekannte Sportfirma. Welche dies war, wurde im Schreiben nicht mitgeteilt, doch Timothy nahm an und flog hin, und zwar ohne Sekretärin, weil man ihn darum bat. Vom Flughafen auf Oahu wurde er standesgemäß in einer großen Limousine abgeholt und zu seiner großen Überraschung nicht zu einer Firma, sondern zu einem atemberaubenden Privatanwesen chauffiert. Dort bat ihn dann ein Mann herein, der sich als William Bernell vorstellte und ihn auf eine Terrasse mit Blick auf das Meer begleitete. Mr. Bernell ging sofort in medias res. Lieber Herr Borden, ich möchte mich aufs Herzlichste bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hierher in meine bescheidene Residenz auf Hawaii zu kommen. Sicherlich wundern Sie sich, dass Sie hier auf meinem privaten Gelände sind und nicht in einem der üblichen Büros sitzen. Aber was ich Ihnen vorschlagen möchte, ist ebenfalls nicht üblich. Und deshalb glaube ich, dass die Rahmenbedingungen so besser stimmen. Timothy bedankte sich und wollte gerade fragen, um welche Sportfirma bzw. um welche Marketingkampagne es sich handelte. Da antwortete Mr. Bennell schon, als ob er seine Gedanken lesen könnte. »Mr. Borden, der Grund, warum Sie heute hier sind, ist der, dass ich gerne hätte, dass Sie für meine Firma arbeiten. Und«, hier unterbrach Timothy und erwiderte sofort, »Sie sind ein Headhunter und haben mich deshalb nach Hawaii geholt. Ich bedauere, aber ich besitze eine erfolgreiche Marketingfirma und bin ganz bestimmt nicht an einem Job interessiert. Es tut mir leid, aber ich denke, wir vergeuden hier beide unsere Zeit.« William Bennell antwortete zuerst einmal gar nicht. Und es herrschte eine seltsame Ruhe zwischen den beiden. Doch Timothy hatte zu jenem Zeitpunkt keine Ahnung, wer Bennell war und welche Macht dieser Mann hatte. Doch irgendetwas in ihm sagte, dass es sich hier nicht um einen der üblichen Headhunter handelte, und er lehnte sich wieder zurück. »Ich kann verstehen«, sagte Bennell, »dass Sie unter diesen Annahmen etwas gereizt reagieren. Und ja, es stimmt, ich bin so eine Art Headhunter, aber glauben Sie mir, ganz bestimmt nicht ein Headhunter, wie Sie vielleicht welche kennen. Lassen Sie mich Ihnen einmal etwas mehr über meine Firma und meine Arbeit erzählen und auch etwas darüber, warum ich Sie eingeladen habe. Darf ich Sie jedoch zuvor etwas fragen? Was bringt Menschen dazu, etwas zu tun, das sie weder tun wollen noch für gut befinden?« Wie aus der Kanone geschossen, sagte Timothy mit einer fragenden Stimme, »indem man sie gut bezahlt?« Jetzt musste auch Mr. Bennell lächeln. »Ja, Sie haben recht. Das ist eine Möglichkeit. Aber ich rede davon, dass Leute auch noch dafür bezahlen. Es gibt hierfür nur ein Instrument, und das heißt Angst. Wenn Sie es erreichen, bei einem Menschen oder noch besser, bei einer großen Gruppe von Menschen, Angst zu erzeugen, dann machen diese Menschen alles, was sie wollen. Und jetzt möchte ich mich Ihnen gerne etwas näher vorstellen. Ich bin der Chef von Intercommunication und unsere Aufgabe ist, Angst zu erzeugen. Angst vor Kriegen, Angst vor Krankheiten, Angst vor Religionen, Angst vor anderen Staaten und so weiter. Und glauben Sie mir, wir sind die Besten in diesem Job. Unsere Auftraggeber sind die mächtigsten Menschen auf diesem Planeten und unsere Arbeit hat die Welt in den letzten 50 Jahren mehr beeinflusst als alle US-Präsidenten zusammengenommen. Aus diesem Grund ist unsere Arbeit auch so gut bezahlt. Sie haben zum Beispiel letztes Jahr nach Abzug von Steuern ca. 105 Millionen US-Dollar verdient. Bei uns könnten Sie das Zehnfache verdienen und Sie hätten einen sicheren Job bis an Ihr Lebensende. Timothy gingen 1000 Gedanken durch den Kopf. Und warum dieser Mr. Bennell genau wusste, was er letztes Jahr verdient hatte, war sicherlich das Unwichtigste. Eine Firma, die nur Angst erzeugt, was soll das Ganze? Und ein Arbeitsangebot, bei dem er über 1 Milliarde US-Dollar verdienen kann, soll das ein Scherz sein? Niemand bezahlt solch ein hohes Gehalt. Die nächsten Stunden vergingen wie im Fluge. Und Timothy stellte unzählige Fragen, die Mr. Bennell fast alle beantwortete. Nur wenn es darum ging, Namen zu nennen, lächelte er nur. Bennell erklärte ihm im Detail, dass er bzw. unzählige weitere seiner Tochterfirmen Milliarden damit verdienten, bei Menschen Angst zu erzeugen. Die größten Auftraggeber sind dabei Regierungen und Pharmafirmen. Egal, worum es dabei geht, Angst vor Russland oder in späteren Jahren vor muslimischen Ländern zu erzeugen, um zum Beispiel die größeren Budgets im Bundestag oder Kongress zu erreichen, oder um Angst vor einer Krankheit zu erzeugen, die es entweder gar nicht gibt oder aber überhaupt nicht so gefährlich ist, Bennells Firma schien die weltweite Nummer 1 auf diesem Gebiet zu sein. 2 Stunden später stellte Timothy dann die entscheidende Frage. »Und wofür brauchen Sie dann überhaupt mich, wenn Sie sowieso schon so erfolgreich sind?« Bennell setzte sein schönstes Lächeln auf. »Sehen Sie, obwohl wir weltweit Tausende von Angestellten haben, hauptsächlich in Verlagen, Marketingfirmen und TV-Radiostationen, so besteht der Kopf unserer Firma nur aus 5 Personen. Und davon sind nur 2 Personen die sogenannten Kreativen. Die anderen 3, einer davon bin ich, sind sozusagen die Exekutive und der Rest sind ausnahmslos Befehlsempfänger, die glauben, sie würden einen ganz normalen Medienjob tun. Einer der beiden Kreativen fällt demnächst aus und so sind wir auf der Suche nach einem neuen. Wir beobachten Ihren beruflichen und menschlichen Werdegang seit vielen Jahren Und jetzt ist eben der Zeitpunkt gekommen, dass Sie bei uns einsteigen können. That's it. Nicht mehr und nicht weniger. That's it war der Lieblingsspruch Bennells und Timothy bekam ihn noch oft in seinem Leben zu hören. Ihr Anfangsgehalt wären 150 Millionen US-Dollar und eine Provisionsmöglichkeit, die ihr Gehalt eines Tages auf über 1 Milliarde US-Dollar bringen können. Ihr erster Job wäre für die amerikanische Regierung und sie könnten morgen damit anfangen. Außerdem habe ich einen Käufer für ihre Marketingfirma, der den doppelten Wert bezahlen würde und sie könnten noch heute unterschreiben. Also, sind Sie unser Mann? 150 Millionen bis über 1 Milliarde US-Gehalt? Über 200 Millionen für meine Firma? Morgen anfangen bei Mr. Bernal? Wer zum Teufel ist dieser Mann überhaupt? Fragen über Fragen hämmerten durch Timothys Großhirnrinde und ihm war klar, dass er nicht einfach sagen konnte, kann ich mir das noch bis nächste Woche überlegen? Irgendwie war es verrückt, aber gerade jetzt musste er seit langem zum ersten Mal wieder an seine Lehrerin denken. Und innerhalb weniger Sekunden antwortete er, ich bin Ihr Mann. Ich habe Ihnen diese kurze Lebensgeschichte von Timothy deshalb so ausführlich erzählt, damit Sie besser verstehen können, wer Timothy ist und wie er zu solch einem Job kam. Und welchen Einfluss er auf Ihr tägliches Leben hatte, wahrscheinlich weitaus mehr, als Sie sich auch nur annähernd vorstellen können. Über seinen ersten Job weiß ich nur, dass es darum ging, den Verteidigungsetat deutlich zu erhöhen, beziehungsweise möglichst schnell auszugeben, und seine Beauftraggeber sehr zufrieden mit ihm waren. Doch dann kam das Jahr 1970 und Bernal hatte einen neuen Auftrag für Timothy. Auch er nannte ihn inzwischen Tim. Tim, wir haben folgendes Problem. In den nächsten Jahren werden die Ausgaben für Krebsbehandlungen drastisch steigen und unsere Auftraggeber möchten gerne ein Perpetuum mobile installieren. Deshalb handelt es sich jedoch um eine internationale Angelegenheit und deshalb denken wir an ein Perpetuum mobile für die nächsten 100 Jahre. Sollte es dir gelingen, ein solches zusammenzustellen, dann hast du dich wohl für immer etabliert. Ein Perpetuum mobile ist ja bekanntlich eine Maschine, die Energie in unbegrenzten Mengen liefert. Bennell benutzte diesen Begriff für ein System, das permanent Profit abwirft, ohne dass man noch einmal etwas tun muss. Einmal angeworfen, lässt es sich fast nicht mehr stoppen und produziert Geld, Geld, Geld. Tim hörte sich das Ganze an und sagte, er denke, es sei möglich. Er benötige dafür ca. 50 Mitarbeiter und 3 Monate, um das alles zu planen. Danach könne er sagen, wie viele Jahre die Durchführung dauern würde. Bernal nickte anerkennend, denn er kannte Tims Mienenspiel inzwischen und wusste, wenn er so schaut, hat sein geniales Hirn schon längst eine geniale Idee. Die nächsten 3 Monate arbeiteten sich Timothy und sein Team hauptsächlich durch Zahlen und er begann besser zu verstehen, wie Onkologie weltweit funktioniert. In Wahrheit hatte er jedoch schon am ersten Tag eine grandiose Idee und die ganzen nächsten Wochen dienten nur dazu, diese Idee zu analysieren. Die Situation in der Krebsszene im Jahr 1970 zeichnete folgendes Bild. Jedes Jahr sterben mehr Krebskranke und die klassische Medizin hat nur Operation, Bestrahlung und seit wenigen Jahren Chemotherapie dagegen zu setzen, die jedoch die Erwartungen nicht nur nicht erfüllen konnten, sondern Krebskranke sogar oftmals früher sterben ließen. Hinzu kam immer mehr die Einsicht der Bevölkerung, dass Krebs ein multifunktionales Geschehen ist und eine Tumorzerstörung nicht zum Erfolg führt. Aus diesem Grund starben zwar immer mehr Menschen an Krebs, aber die Umsatzzahlen, vor allem der Chemotherapien, stiegen bei weitem nicht so an wie erwartet. Sorgen bereiteten auch die immer stärker aufkommenden alternativen Ärzte, die Patienten mehr und mehr davon überzeugten, dass Krebs weder eine tödliche Krankheit ist, noch dass Tumore unbedingt schnell zerstört gehören. Gerade in den USA gab es mit Max Gerson, Roy Rife, William Coley, Harry Hoxsey, Emmanuel Ribisi und vielen anderen genügend Ärzte, die man nicht einfach als Spinner darstellen konnte, weil sie Patienten oftmals besser helfen konnten als die großen Krebskliniken. Hinzu kamen mehr und mehr Berichte über europäische, genauer gesagt vor allem deutsche, Krebskoryphäen wie Paul Gerhard Seeger, Otto Warburg, Johanna Budwig, Joachim Kuhl, Josef Issels und so weiter, die einen alternativen Krebsboom auslösen könnten. Die Betonung lag auf könnten, denn noch hatten sie es nicht erreicht. Doch je länger klar wurde, dass vor allem der Chemotherapieweg eine Sackgasse war, desto mehr erhöhten sich die Chancen, dass diese Menschen eine weltweite Bewegung auslösten, mit dem Ergebnis, dass sich immer mehr Patienten von den großen gewinnbringenden Therapien abwendeten. Timothy verstand natürlich diese Gefahren sofort und hatte innerhalb weniger Sekunden das Bild eines Perpetuum mobiles vor seinem geistigen Auge. Wie mit Bernal abgesprochen, lud er die anderen 4 Vorstände nach exakt 3 Monaten zur Präsentation ein, und was diese zu hören bekamen, gefiel ihnen sofort. Es gibt derzeit 3 Hauptprobleme, die wir angehen müssen. Da ist zuerst einmal, dass unsere Kunden die ganzen teuren Forschungen fast ausschließlich selbst bezahlen. Dem muss unbedingt entgegengesteuert werden. Es muss ein System etabliert werden, dass sie zwar die Gewinne aus dem Verkauf bekommen, aber nicht die ganze Forschung bezahlen müssen. Das nächste Problem ist, dass Krebs in den Köpfen der Menschen immer noch nicht das Schreckgespenst ist, was wir brauchen, damit ein Patient exakt das macht, was ein Arzt sagt. Ich denke, dieses Problem lässt sich am einfachsten lösen. Und das dritte Problem ist, dass wir unbedingt die Menschen stoppen müssen, die behaupten, dass man Krebs auch anders als mit konventionellen Mitteln behandeln kann. Lassen Sie uns mit dem zweiten Problem zuerst anfangen, weil das die meisten Auswirkungen auf das Gesamtprojekt hat. Wir brauchen neue, verbesserte Daten, die aufzeigen, wie gefährlich Krebs ist, dass in wenigen Jahren jeder Zweite an Krebs sterben wird und vor allem, dass Krebs ab einem bestimmten Stadium unheilbar ist. Hierfür benötigen wir nur die üblichen Instrumente wie Buchautoren, unsere Hollywood-Connections und die normale Journalistenmaschinerie. Das Wichtigste dabei ist die Darstellung, dass Krebs sich in den nächsten Jahren geradezu epidemieartig ausbreiten wird. Das komplette Konzept liegt in diesem Ordner und kann in 2 bis 3 Jahren in die Köpfe der meisten Menschen implantiert werden. Timothy hielt einen ziemlich dicken Aktenordner in seinen Händen mit exakten Vorschlägen, welche Autoren welche Bücher schreiben sollten, wie Krebs besser in Kinos und TV-Filmen vermarktet gehört und über 100 komplette Artikel für verschiedene Yellow Press-Magazine. Das größere Problem wird sicherlich die Finanzierung der Forschung sein. Nicht, dass unsere Kunden wirklich viel Forschung betreiben müssen. Es geht vielmehr darum, wie lassen wir den Kunden gleich 2-mal bezahlen. Erstens für die Forschung und zweitens später auch noch für die Therapie. Dies geht nur mit Unterstützung der Regierungen und leider auch nur in den Ländern, in denen es möglich sein wird, dass unsere Auftraggeber Regierungen kaufen können. Also in fast allen wichtigen Absatzländern. Bei diesem Satz konnte sich Timothy ein kleines Schmunzeln nicht verkneifen. Konnte er doch bei seinem ersten Geschäft für seine neue Firma am eigenen Leib erleben, wie einfach sich Politiker kaufen lassen und dass es auch hier nur um Geld ging. Hierfür benötigen wir den mächtigsten Mann der Welt. Und das ist nun mal der amerikanische Präsident. Es wird aber nicht ausreichen, dass er nur verkündet, dass wir mehr in die Krebsforschung investieren müssen. Nein, er muss den Menschen Hoffnung geben. Bei diesem Satz konnte sich nun niemand der Anwesenden ein Lächeln verkneifen, denn jeder wusste, was damit gemeint ist. Angst funktioniert nur dann als Geldeintreiber, wenn man den Menschen gleichzeitig auch Hoffnung gibt. Ob diese Hoffnung real ist oder nicht, existiert eigentlich niemanden. Es geht darum, dass wenn man nur Angst verbreitet, zu viele Menschen resignieren und das wiederum stoppt den Geldfluss. Deshalb muss man immer gleichzeitig Hoffnung anbieten. Wer dieses Prinzip richtig verstanden hat, der kann sehr, sehr reich werden oder aber ein sehr bewusstes Leben führen und muss sich nicht mehr von all den Politikern und Geldmaschinen in Menschengestalt an der Nase herumführen lassen. Wir lassen also den Präsidenten sagen, dass es endlich Hoffnung gibt, den Krebs in wenigen Jahren zu besiegen und dass wir schon heute wissen, wie das geht, durch Genmanipulation. Genmanipulation? Alle im Raum schauten sich an und wussten nicht, was sie davon halten sollten. Ich kann es in ihren Gesichtern lesen, aber glauben Sie mir, Genmanipulationen sind optimal für unser Vorhaben. Ich habe es bis ins Detail durchdacht. Und die Genforschung ist genau das, was wir benötigen. Wir alle wissen doch, dass wir keine Ahnung haben, was Gene sind und wofür sie im System Mensch eingesetzt werden. Aber genau das ist das Geniale daran. Alle Professoren reden doch heute schon über Gene und Chromosome, ohne wirklich etwas darüber zu wissen. In unserer Werbekampagne, wie unheilbar Krebs ist, werden wir permanent erwähnen, dass wir das Krebsproblem nur über die Gene lösen können. Und so werden zukünftig die Steuereinnahmen nicht mehr nur für militärische Konzepte verbraucht, sondern auch für medizinische. Zumindest wissen Sie jetzt, wie es zu der berühmten Rede von Richard Nixon am 23.12.1971 kam, als er dem Krebs den Krieg erklärte. Bennell begann leise zu klatschen, denn er erkannte diesen genialen Schachzug sofort. Denn jeder weiß, was Gene sind, doch niemand hat eine echte Ahnung davon. Das war das richtige Produkt zur richtigen Zeit. Und Bennell wusste das sofort, als er Timothys Konzept hörte und sagte nur: Und wie bekommen wir all die alternativen Ärzte unter Kontrolle? Das ist relativ einfach. Zunächst einmal müssen wir nur verhindern, dass sie sich zusammenschließen. Da die meisten dieser Ärzte jedoch sehr große Individualisten sind und kein Teamplay kennen, sind Einzelne nicht wirklich gefährlich. Parallel dazu müssen wir weltweit gemeinnützige Krebsvereine installieren. Das Beste an diesen Vereinen wird sein, dass diese nur am Anfang Geld benötigen, denn später werden sie vor allem von Spenden leben. Und je mehr sterben, desto mehr Spenden werden sie bekommen. Anders ausgedrückt könnte man auch sagen, je mehr sie unsere Interessen vertreten, desto größer und einflussreicher werden sie sein, denn sie werden vor allem von Toten Geld bekommen. Diese Vereine werden absolute Selbstläufer sein und können immer von unseren Auftraggebern kontrolliert werden, ohne dass die Vereine es je verstehen werden. Es wird sogar noch besser kommen. Die Spenden werden fast ausschließlich für unsere Zwecke ausgegeben, zum Beispiel Werbung für konventionelle Onkologie, konventionelle Krebsforschung und so weiter. Und alle Patienten denken, dass es sich um unabhängige Vereine handelt. Sie werden in jedem Land die allerbesten Reputationen haben und jeder wird denken, dass sie nur da sind, um die Geißel Krebs zu besiegen. Wenn ich mir heute überlege, dass über diese Vereine weltweit inzwischen jedes Jahr Milliarden an Euro fließen und wie recht Timothy hatte, gerade diese Vereine am Anfang großzügig zu unterstützen, dann wird mir ganz schwindelig. Wussten Sie zum Beispiel, dass heute mehr als die Hälfte der Einnahmen, also über 30 Millionen Euro, der Deutschen Krebshilfe Erbschaften sind? Bei der American Cancer Society sind es sogar jedes Jahr dreistellige Millionensummen. Genauso wie es Timothy vor über 30 Jahren vorausgesagt hatte. Doch Timothy ging sogar noch einen Schritt weiter. Des Weiteren dürfen wir diesen Ärzten keine Plattformen mehr geben, ihre Therapien mit der konventionellen Therapie zu vergleichen. Zukünftig muss es, aus welchen Gründen auch immer, verboten werden, konventionelle Therapien mit alternativen Therapien zu vergleichen, wie es bis heute leider immer noch geschieht. Wir werden nur noch Chemotherapien mit Chemotherapien und Bestrahlungen vergleichen. Somit wird gewährleistet, dass es in diesem Spiel immer nur einen Sieger gibt, nämlich unsere Auftraggeber. Parallel dazu werden wir sogenannte Quacksalberjäger unterstützen. Es gibt immer enttäuschte Freaks, die gerne etwas bekämpfen wollen. Leider haben diese jedoch in der Regel kein Geld. Sollen unsere Auftraggeber über dritte Personen diesen doch ein paar Dollar aus ihrer Portokasse zukommen lassen und sie werden dann all die Drecksarbeit übernehmen, für die sich unsere Geldgeber selber zu schade sind. Somit sind wir niemals auf John Waynes Hilfe angewiesen und bleiben immer schön sauber. John Waynes Hilfe war übrigens nichts anderes als der Ausdruck dafür, wenn man einmal ein paar Menschen benötigen sollte, die die Lizenz zum Töten haben. Doch mit Timothys System war gerade dies gar nicht nötig. Wahr ist jedoch, dass es besser gewesen wäre, ab und zu John Waynes Hilfe anzufordern, als das, was Timothy vorschlug. Jedem im Raum war bewusst, was es bedeuten würde, wenn dieses Perpetuum mobile erst einmal etabliert sein würde. Millionen Krebskranke würden absichtlich nicht die Therapie bekommen, die sie benötigen, und Millionen von Menschen würden aus Profitsucht sterben müssen. Das Geniale an diesem System war jedoch, dass es niemandem klar sein würde. Ärzte werden jeden Tag in den Kliniken um das Leben ihrer Patienten kämpfen und wenn ihre Patienten dann gestorben sind, dann werden sie den Angehörigen erzählen, dass der Patient trotz der besten Medikamente oder trotz der besten Therapie gestorben ist. Weder Arzt noch Angehörige werden verstehen, was hier passiert ist. Und das auf den ersten Blick Paradoxe wird sein, dass je mehr dieses System versagt, desto mehr wird man daran festhalten. Denn Timothy war schon damals bewusst, dass Ärzte nun mal zu der Gruppe der Besserwisser gehören. Und deshalb wird es den meisten von ihnen auch schwerfallen, auch nur eine Sekunde daran zu denken, dass das, was sie machen, falsch sein könnte. Vor allem Ärzte und Pfarrer gehören in diese Gruppe. Und mit ihnen funktionieren solche Perpetuum mobiles am besten. Wir wissen heute zum Beispiel, dass fast jedes Kind 5 bis 7 Sprachen lernen könnte. Und? Unsere Kirchen werden immer leerer. Und? Kein einziger Krebskranker hat einen Mangel an Cisplatin oder Cyclophosphamid. Und? Das soeben Geschriebene zu verdauen, ich weiß, es ist nicht einfach. Aber haben Sie sich überlegt, warum Sie es eventuell nicht glauben wollen? Ich kann verstehen, dass es hart ist, dass Millionen von Menschen nicht die richtige Therapie erhalten sollen und deshalb so viele sterben müssen. Sie glauben doch auch nicht an den Unsinn, dass der Irakkrieg deshalb stattgefunden hat, weil Saddam Hussein so viele Massenvernichtungswaffen hatte, beziehungsweise Amerika Angst davor hatte, von irakischen Kriegern angegriffen zu werden. Sie wissen doch auch, dass viele unschuldige Menschen im Irak aus finanziellen und politischen Gründen, was fast das Gleiche ist, sterben mussten. Solche Wahrheiten akzeptieren wir jeden Tag. Diese sind ja auch immer weit weg von uns. Doch wenn es um uns selbst geht, dann glauben wir permanent, dass wir oder unsere Ärzte, Pfarrer, Lehrer und so weiter selbstverständlich nicht Opfer solcher Systeme sind. Und wir selbst sind doch so intelligent, dass wir auf sowas nie reinfallen würden. So hart es klingt, aber ich muss Ihnen sagen, Sie haben keine Ahnung. Auch ich hatte, beziehungsweise habe bei manchen Systemen bis heute keine Ahnung davon, wie ich manipuliert werde, und meine erste Begegnung mit Timothy in Frankfurt war lebensverändernd. Ich habe erst nach unserem ersten Treffen erfahren, wie Timothy durch den Tod seiner ersten Frau sozusagen vom Saulus zum Paulus wurde und heute sein ganzes Vermögen dafür einsetzt, um wenigstens in ein paar Bereichen der Medizin ein Gegengewicht zu der Allmacht der konventionellen Medizin zu schaffen. Vor allem die armen Länder in Afrika und Asien haben es ihm angetan, und das war auch der Hauptgrund, warum er nach Frankfurt kam. Er erzählte uns, wie vor allem in Afrika im Namen von AIDS ein Genozid stattfindet und wie einer seiner Nachfolger ein neues Perpetuum mobile in Afrika installiert hat. Obwohl in der Bibliothek unseres Clubs in Frankfurt kein einziger saß, der leicht zu erschrecken war, konnte man während Timothys Vortrag trotzdem immer wieder Köpfe sehen, die sich von links nach rechts bewegten, gepaart mit verzweifelten Gesichtsausdrücken. Ich erspare Ihnen lieber Details, weil ich sonst Gefahr laufe, dass Sie dieses Buch für ein totales Hirngespinst eines alten, verzweifelten Professors halten, der an einer Krankheit des paranoiden, schizophrenen Formenkreises leidet. Timothy erzählte uns, wie Pharmafirmen in Afrika in Großversuchen vor allem neue Antibiotika, aber auch immunsuppressive Medikamente unter dem Deckmantel neuer Krankheiten wie zum Beispiel AIDS testen. Gerade die Antibiotikaforschung steht seit Jahren still und man braucht hier dringend neue Medikamente, da heutzutage schon Kinder gegen die üblichen Mittel immun sind. Timothys Nachfolger ist vor allem mit AIDS ein unglaublicher Coup gelungen, der es seinen Auftraggebern erlaubt, auch noch von den Regierungen für diese Forschungen bezahlt zu werden. Viele Firmen lassen sich sogar direkt mit Diamanten bezahlen, weil die Länder zu wenig ausländische Währungen haben, um sie in Dollars bezahlen zu können. Hinzu kommt einer der größten psychologischen Feldversuche, oder wie würden Sie es nennen, wenn man Millionen absolut gesunder Menschen einfach sagt, dass sie bald an einer geheimnisvollen Krankheit sterben müssen. Ich möchte in diesem Buch nicht näher auf diese Problematik in Afrika und wahrscheinlich zukünftig auch in Asien eingehen. Ich bete heute noch, dass es Timothys Nachfolger in Asien nicht gelingen wird. Denn ich muss davon ausgehen, dass die meisten Menschen schon jetzt ihre Herausforderungen mit diesem Buch haben, und ich möchte ihren Glauben an die Menschen auch nicht total erschüttern. Timothy berichtete auch noch über eine Krebskampagne, von der er erfuhr. Die Kampagne im eigentlichen Sinn ist gar nicht interessant, aber die Idee, die dahinter steht, möchte ich Ihnen vorstellen, weil sie ein Prinzip beinhaltet, dem man immer wieder begegnet. Sie kennen doch sicherlich den Satz, naja, ein bisschen Wahrheit ist halt immer dabei. Dieses sogenannte Übertreibungsprinzip funktioniert sehr gut, wenn man einen Gegner, zum Beispiel in der Politik, schlecht machen will. Man bewirft ihn mit viel Schmutz und übertreibt so maßlos in der Hoffnung, dass irgendetwas am Schluss doch noch haften bleibt. Dabei gilt, je schlimmer, desto besser. Wollen Sie einen Keil in eine Ehe treiben, dann streuen Sie nie nur das Gerücht, Mr. XY hätte eine Affäre mit seiner Sekretärin. Nein, Sie müssen verbreiten, dass XY ein Kinderschänder ist, sich täglich Pornobilder von den Internetseiten herunterlegt und permanent Affären hat. Herr XY wird dann versuchen, vor allem das Bild des Kinderschänders sofort wieder gerade zu stellen. Glauben Sie mir, die meisten sind dann so froh, dass sie nicht mehr als Kinderschänder oder Pornofreak dastehen, dass es ihnen am Schluss egal ist, ob noch jemand denkt, dass sie ab und zu fremd gehen. Und schon haben sie erreicht, was sie wollten. Dieses Prinzip funktioniert auch perfekt in der Medizin. Harmlose Knoten werden als bösartigste Krebsarten dargestellt, sodass Patienten schlimmste Chemotherapien über sich ergehen lassen. Und über Jahrzehnte haben uns die Handlanger der Pharmafirmen erzählt, dass Medikamente nur so gut sind wie ihre Nebenwirkungen. Je mehr Nebenwirkungen ein Medikament hat, desto besser wirkt es auch. Dazu kann ich aus heutiger Sicht nur noch sagen, wie blind sind wir eigentlich inzwischen, dass wir so einen Unsinn auch noch glauben. Nebenwirkungen sind kein notwendiges Übel einer Therapie, sondern stellen die eigentlichen Hauptwirkungen dar. Ganz nebenbei dienen sie auch noch dazu, dass sie entweder noch mehr Medikamente benötigen oder nicht so schnell gesund werden. Ein perfekt installiertes Perpetuum mobile, mit dem man vor allem bei alten Menschen richtig viel Geld verdienen kann. Wie oft hatte ich es selbst erlebt, dass Patienten zu mir kamen und teilweise mehr als 10 verschiedene Medikamente eingenommen haben. Natürlich nur zum Wohle der Patienten und nicht zum Wohle einiger weniger, um noch reicher zu werden. Wie blind war ich nur über all die Jahre als Arzt. Eine verknüpfte Medientechnik hat es vor allem seit dem Internetzeitalter geschafft, uns permanent Krankheiten zu verkaufen, die es gar nicht gibt. Dabei wird vor allem das Übertreibungsprinzip eingesetzt. Es ist eigentlich egal, um welche Krankheit es sich handelt. Wichtig ist nur, dass dermaßen übertrieben wird, dass jeder davor Angst hat. So im Stile von: Jeder mit einem erhöhten Blutdruck oder Cholesterinspiegel steht vor einem Schlaganfall. Bypässe sind die letzte Rettung für Herzkranke. Und aktive Kinder haben Aufmerksamkeitsdefizite. Diese Liste könnte ich hier leicht um 1000 weitere Krankheiten erweitern. Und auch hier wissen weder Ärzte noch Patienten, dass sie permanent belogen und betrogen werden. Aus diesem Grunde werden sie natürlich immer sagen, dass das, was sie tun, absolut richtig ist und sich mit Händen und Füßen gegen notwendige Änderungen wehren. Was wäre denn die Alternative? Sich eingestehen, dass man jahrelang auf clevere Marketingleute hereingefallen ist und aus voller Überzeugung dazu beigetragen hat, dass wenige Menschen immer reicher geworden sind, auf Kosten der eigenen Patienten? Ich kann gut verstehen, dass die Mehrheit der Ärzte mich lieber für verrückt hält. Ich kann gut verstehen, wenn sich große Interessengruppen gegen dieses Buch wehren. Ich kann gut verstehen, wenn sie die Welt gerne anders, genauer gesagt besser sehen wollen. Nur ändern? Nein, ändern wird das leider gar nichts. Und genau das wissen Genies wie Timothy auch. Und sie sind bis heute davon überzeugt, dass man diese Perpetuum mobiles nicht mehr stoppen kann. Halten Sie mich für arrogant oder fanatisch? Oder einfach für einen Weltverbesserer. Ich glaube fest daran, dass wir diese, ohne Zweifel von Genies wie Timothy, perfekt installierten Perpetuum mobilis wieder stoppen können. Und stoppen müssen, wenn wir zukünftig nicht noch mehr Leid ertragen wollen. Timothys Vortrag war übrigens mit einer der Auslöser, dass ich gesagt habe, ich muss ausbrechen und der Welt über all diese Dinge berichten. Selbst auf die Gefahr hin, dass die Welt, so wie sie heute ist, auf die Wahrheit noch nicht genügend vorbereitet ist. Dies war nur ein Kapitel aus dem spannenden Buch »Ein medizinischer Insider packt aus« von Professor Dr. Peter Joda. Ein Lesen lohnt sich, denn es geht darin auch um die Frage, wie die Chemotherapie überhaupt Verbreitung fand, obwohl es keinen medizinischen Beleg für die Wirksamkeit gibt. Außerdem wird erklärt, dass Contagan eigentlich gar nicht als Gift im herkömmlichen Sinne wirkt, sondern dem Körper vortäuscht, dass die Gliedmaßen beim Fötus bereits voll entwickelt seien, sodass das Wachstum im verkrüppelten Stadium aufhört. Und es geht um die Ergebnisse von unglaublichen Forschungen, die zum Beispiel den Nachweis erbringen, dass Organe wieder nachwachsen können. Mit herzlichsten Wünschen für eine gute Gesundheit. Martina Witzel.